Eine neue Woche, wieder Montag für uns beide ein ganz neues Gefühl für Karl Rudolf Kort und mich, denn das werden Sie jetzt, wenn Sie uns hören, nicht sehen können, aber mit dem heutigen Tag gibt es unseren Podcast auch als Video. Das heißt, das erste Mal in der Geschichte des VRM-Podcasts Korte und Drink habe ich das Vergnügen, Professor Dr. Karl Rudolf Korte, braun gebrannt, wie ich ihn kenne, auch tatsächlich im Video zu sehen. Und wir schauen uns ausnahmsweise mal in die Augen. Deswegen heute ein ganz herzliches Willkommen, Herr Korte.
Ja, herzlich willkommen. Das ist ja die Möglichkeit, interaktiver auch zu agieren, wenn man sich sieht.
Ja.
Ich schätze das in der Interviewsituation gerne. Das ist ja anders als bei Schaltung, wenn man dann einfach nur in so ein schwarzes Loch guckt. Und bei Ihnen sehe ich ja dann auch den Sonnenschein. Insofern ist es angenehm.
Den Heiligenschein und den Sonnenschein natürlich.
Ja, der Heiligenschein kommt berufsbedingt bei Ihnen dazu, ist klar.
Deswegen natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer den Hinweis, dass Sie natürlich auf alle bekannten Wege bisher diesen Podcast konsumieren können. Wenn Sie aber Interesse haben, wie ein Videopodcast zwischen Karl Rudolf Kort und mir abläuft und welche vielleicht nonverbalen Gesten dort hin und her fliegen, können Sie das sich gerne auf YouTube und allen Videokanälen angucken. Aber Herr Korte, nicht nur für uns ein besonderer Tag, sondern auch im politischen Berlin ein besonderer Tag. Deswegen bin ich froh, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, zwischen diversen Fernsehauftritten im öffentlichen Rechtlichen auch unserem Podcast hier nochmal teilzunehmen. Sie waren ja heute schon zweimal Mittagsmagazin.
Ja, es ist die Anlaufwoche praktisch, die Anlauftage für die 10. Kanzlerschaft. Insofern sieht man daran bei über 70 Jahren, dass wir eine stabile Demokratie haben, ungern neue Leute akzeptieren, in Serie gerne wählen und man sieht gleichermaßen, welche absolute Besonderheit die Scholz-Ampel-Zeit war. Verkürzt, auseinandergefallen, nicht mehr angetreten, vorgezogene Wahlen, das ist Seltenheit. Der Normalfall ist das überhaupt nicht, aber daraus lässt sich sehr viel erklären, auch an Stimmungsgefüge, was sich so diese Woche in dieser Stadt hier ergibt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bei dem 10. Kanzler in der langen Zeit reißt Scholz ja den Schnitt etwas nach unten.
Ja, Kiesinger und Erhard waren auch nur kurz, 3 Jahre. Kiesinger ist der einzige Bundeskanzler, der bei einer Wahl antrat und nicht wieder gewählt wurde. Und damit ist Scholz auch zum Kiesinger geworden. Das ist insofern, hat er ihm nachgefolgt. Er meinte ja, dass er doch noch das Ruder rumreißen kann, mit seiner Kandidatur es schaffen kann, nochmal Kanzler zu werden. Und die Ironie der Geschichte ist ja, dass der Wettbewerb mit Pistorius nur medial stattgefunden hat, aber nicht wirklich vor dem Wahlvolk. Und der Einzige, der aus seinem Kabinett jetzt überlebt hat, in Anführungszeichen, ist eben Pistorius, der einfach weitermacht.
Wobei ich jetzt im Nachhinein, aber das sind natürlich auch immer leicht erzählte Geschichten, gelesen habe, dass es spitz auf Knopf gestanden haben soll, dass Pistorius eventuell antritt und Scholz nicht wieder und Scholz sich dann durchgesetzt hat, was ja insofern in die Erzählung passen würde, dass die SPD ja sehr lange und wahrscheinlich auch zu lange gebraucht hat, um den Kanzler zu nominieren. Haben Sie da auch nochmal irgendwas gehört in die Richtung?
Ja, es zeigt nicht den besten Führungsnachweis für Klingbeil, dass er schnell und vielleicht radikal, manchmal vielleicht auch robust entscheidet, was aus solchen Ämtern notwendig ist, sondern doch eher zögerlich. Wir haben ja in den letzten Tagen die gleiche Phänomen mit der Co-Vorsitzenden, dass das auch irgendwie auffällt. Und es bleibt auch ein Geheimnis, warum man heute das erst alles öffentlich macht. Die Abstimmung war ja letzte Woche. Man hätte ja auch schon vorher sagen können, vor der Unterzeichnung, einige Tage vorher, genau wie die Union das ja auch gemacht hat, schon die Minister bekannt zu geben. Also da gibt es vielleicht noch fehlende Ruchlosigkeit, die zu so einem Amt leider dazugehört.
Da war ja aber auch eine der Theorien, dass das so spät vor der Kanzlerwahl bekannt gegeben wird, um den Zeitraum klein zu halten, um eventuell eine Welle der Empörung oder weiß ich nicht, eine Äußerung von Frau Esken oder andere Dinge möglichst abzudrücken, damit morgen ja wieder das bestimmte Thema eben die Kanzlerwahl ist.
Ja, zumal er ja anders als Merz etwas nehmen musste. Merz konnte geben, er konnte Chancen vergeben, Ämter vergeben. Er musste ja im Prinzip erstmal die alten Kabinettsmitglieder ihnen was wegnehmen. Das ist schon eine andere Rolle, die Klingbeil hatte. Die war schwerer, ungleich schwerer als die für Merz. Aber auch hier haben wir es eben mit Überraschungen zu tun. Wir haben es mit neuen, unbekannten Leuten zu tun. und selbst die Weisheit der VRM hat nicht ausgereicht, schon alle Namen vorher zu kennen. Das spricht für Unabhängigkeit der Hauptakteure, wenn man dann immer noch überrascht wird, dass sie souverän und frei aussuchen. Und ich meine, für Rheinland-Pfälzer ist sehr hochinteressant, 3 Rheinland-Pfälzer jetzt als Minister in der Landesregierung. Wann hat es das gegeben?
Bundespräsidentin.
Ich habe, bitte, ja klar, aber wann hat es das jemals gegeben? Ich habe das nicht recherchiert, ob schon mal 3 Minister im Landeskabinetten waren. Das weiß ich jetzt nicht. Also Saarländer waren ja bisher sehr, sehr oft in der Merkel-Zeit dabei, überproportional. Bei Rheinland-Pfälzer war das bisher nicht der Fall. Aber die 3 Minister plus zweite Frau im Staate, das ist toll. Also ich finde, sie könnten jetzt mal ein bisschen mit Goldlettern mal eine Ausgabe produzieren oder auf Goldpapier oder so ein bisschen.
Oder wir drucken noch Großformatiger.
So, ne? Wenn nicht mehr er mag.
Der kann.
Ja.
Aber Sie haben schon angesprochen, das Kuriose war ja oder das wahrscheinlich Herausfordernde bei Lars Klingbeil, dass er ja, wenn ich jetzt an Saskia Esten denke, wenn ich an Hubertus Heil denke, der ja, so wie er sich geäußert hat, offensichtlich gerne Fraktionsvorsitzender geworden wäre. Zumindest lässt die Äußerung, dass ein Fraktionsvorsitzender in dieser Koalition den Rückhalt der Parteispitze bräuchte, den Hinweis zu, dass er es gerne geworden wäre, aber es die anderen nicht wollten und jetzt ja der Generalsekretär den Fraktionsvorsitz übernimmt. Svenja Schulze habe ich auch gehört, dass sie gerne weitergemacht hätte. Sie soll sich ja dann mit Saskia Esken um das Entwicklungsministerium gestritten haben. Jetzt werden es keine von beiden. Also musste Klingbeil da schon Härte beweisen, um dort durchzugreifen, weil er ja zumindest schon in dieser Kabinettsbildung, finde ich, seinem Anspruch gerecht geworden ist, neue Gesichter einzusetzen. Weil häufig ist das so, man verspricht frischen Wind und muss dann erstmal die bekannten Ministerposten verteilen oder vielleicht die bekannten für den Minister bedienen und dann sind es doch wieder die gleichen.
Ja, das steht insofern schon für einen, was kann man sagen, radikalen Neuanfang mit ganz neuem Elan, anderen Gesichtern, auch eine andere rote Farbe an den Kabinettstisch zu bringen. Vermutlich auch eine andere Ausrichtung, die diese Wirtschaftswende mitträgt. Und die SPD, die ja nicht nur zur Kommentarpartei vielfach verkommen war, sondern eigentlich auch nur noch das Klientel der Transfereinkommen-Nutzer irgendwie anspricht, nicht mehr die sozial aufsteigen wollte, für die als moderne Arbeitnehmerpartei nichts zu bieten hat. Und die letzten Wahlen zeigen, dass sie in den traditionellen Arbeitervierteln alles verlieren an die AfD. Also es ist dringend notwendig, dass die Sozialdemokratie sich vollkommen neu orientiert. Und darauf deuten diese verschiedenen Namen, ob die das alle einlösen, wissen wir nicht. Aber zumindest ist damit das Signal gegeben, es ist ein Schnitt. Wir knüpfen an nichts hier an gar nichts. Es sei denn an elementare, existenzielle Sicherheitsfragen und dafür steht Pistorius.
Wie ist denn Ihre Deutung, was Sie eben angesprochen haben? Die Sozialdemokratie hat ein Stück weit ihre Basis verloren. Dabei leben wir in einem Sozialstaat, der, wenn ich gerade auf das Bürgergeld oder andere Dinge gucke, monetär sehr viel gibt. Hat das die SPD durch dieses zu viel oder war es ein zu viel geben, vielleicht auch per Gießkannenprinzip, wo man dann irgendwann das eigene Klientel nicht mehr erreicht hat?
Ja, weil durch diese besondere Wahrnehmung des Sozialstaats, soziale Ungerechtigkeiten entstanden sind. Und das bei einer Partei und gegenüber einer Partei, die ja als Kernclaim soziale Gerechtigkeit hat, dass aber die Hauptanhänger der Partei gesehen haben, gerade mit dem Bürgergeld gibt es doch eine Menge Ungerechtigkeiten. Da ist auch viel falsch dargestellt worden. Aber so in der Wahrnehmung wird das Förderprinzip nicht unterstützt, sondern eher, dass man sich das auszahlen lässt und sich dann wohlfühlt. Und das ist ein zentrales Gefühl, was natürlich an die Fragen der sozialen Gerechtigkeit geht. Und das sollte eigentlich die Partei der SPD auffangen. In den letzten 4 Wochen hat das die Linke voll ausgespielt. Die war die einzige Partei, die das vor allem für jüngere Leute das Thema soziale Gerechtigkeit noch sichtbar gemacht hat.
Wenn wir jetzt auf die Minister gucken, fangen wir mal bei Frau Esken an. Die ist ja jetzt im Prinzip, ich habe vorhin Bilder gesehen, wie sie noch qua Amt die Minister präsentieren musste, aber das hat einem ja fast schon leid getan. Ich habe jetzt keine nähere Beziehung zu der Frau, auch ehrlicherweise keine herausgehobenen Sympathien, aber als Parteichefin, die nichts geworden ist, in der Reihe der Minister zu stehen und dort qua Amt die zu präsentieren, das war schon wahrscheinlich hart für sie.
Ich fand es jetzt von der Bildgebung her auch kurios. Sie war die Einzige, die so ein Handmikro halten musste. Die anderen waren irgendwie alle verkabelt. Das geht nicht. Also das geht gar nicht. Das ist eine, es sei denn, es ist ganz kurz vorher ein technischer Defekt eingetreten. Das kann ich nicht beurteilen. Kann ja sein, dass das Mikro ausfällt.
Das war ja aber auch schon fast Murphys Gesetz.
Ja, ja, aber so, und das finde ich schon mal, so geht man nicht um mit diesen Führungspersonen. Und dass zu Führungspersonen auch solche unangenehmen Situationen dazugehört, das ist auch klar. Sie hatte ja viele Jahre ihre Zeit, sie hat ihre Rolle gespielt. Ich finde die Frage viel interessanter für den Juni-Bundesparteitag der SPD. Kehrt die SPD zur klassischen Vorsitzendenrolle zurück, nicht mehr die Doppelspitze? Das ist doch eigentlich das Interessante. Die sind ja immer aus der Not geboren, wissen wir, wenn es nicht solche emanzipatorischen Grundmodi sind, wie bei den Grünen, bei denen immer eben das Geschlechtspolitische eine Dominante von der Gründungsphase her gespielt hat. Da ist es anders erklärbar, aber bei den anderen Parteien ist es ja, wenn man sich nicht verständigt, dann nimmt man eine Zweier- oder eine Dreierlösung am Ende. Und es könnte sein, dass man das jetzt damit auch bereinigt.
Ist ja eigentlich mehr in diese Doppelspitze reingerutscht durch dieses Casting damals, was ja schon in einer der größeren Krisen der Sozialdemokratie so ein Gegenmechanismus oder Gegenschlag sein sollte, um aus dieser Krise rauszukommen. Und auf einmal war dieses bis heute einmalige Casting, was ja geholfen hat. Und da war Eschken dann halt mit Walter Borjans dann dabei.
Genau, und Scholz hatte sie auch beworben und Pistorius auch. Beide sind von den Mitgliedern mehrheitlich nicht gewählt worden, sondern zwei andere eben auch. Esken und sie hat dann die Partei auch durch schwierige Zeiten geführt. Aber es kann eben sein, dass man jetzt über Rollenverteilung neu und anders nachdenkt. Aber mit dem Anspruch eben eines Neuanfangs wäre das nicht zu verbinden gewesen. Insofern kann ich das verstehen. Auch nicht mit Heil an der Fraktionsspitze. Es ist nicht nur, dass sehr viele Niedersachsen nach wie vor eine Rolle spielen bei der SPD, der Mirsch ist ja auch von der Niedersachsen und trotzdem sind die Niedersachsen von der Anzahl her weniger geworden, genauso wie für die CDU die NRWler auch weniger geworden sind. Das ist so wie spiegelbildliche Übereinstimmung.
Wie blicken Sie da jetzt da drauf? Es wird ja immer wieder diskutiert, die beiden Co-Vorsitzenden bei der Bundestagswahl, die dieses historisch schlechte Ergebnis zu verantworten haben, sind Lars Klingbeil, kommender Vizekanzler, quasi mächtigster Mann jetzt in der SPD, der auch, ich will nicht sagen, bestimmt nicht im Alleingang, aber der führende Kopf auch hinter dieser Kabinettsaufstellung, immer noch Co-Vorsitzender, Vizekanzler, Finanzminister und Saskia Esken in diesem Wahlkampf auch Co-Vorsitzende und die ist jetzt demnächst gar nichts mehr. Wo auch darüber diskutiert wird, ist es jetzt richtig, dass eine dann die Verantwortung für diese Wahl, für dieses Wahlergebnis komplett übernehmen muss, wahrscheinlich auch ja gerade wieder Willen, wie wir mitbekommen, und der andere jetzt stärker ist als vorher.
Ungerecht, aber so ist die politische Realität. Das kann man häufiger. Ist das
darum zu schulden, weil er sich den Fraktionsvorsitz?
Ja, er hat den Steinmeier gemacht, ne? Wie Steinmeier damals auch, schon Anfang etwas mehr als 20%, viel mehr war es ja auch damals nicht, und hat am Wahlabend auch gesagt, er übernimmt die Verantwortung für das sehr schlechte Ergebnis und tritt deshalb als Fraktionsvorsitzender an, um die Verantwortung dort zu übernehmen. Das war klassisch. Genau das wurde jetzt wieder gemacht. Man übernimmt Verantwortung und rettet sich in ein anderes Amt. Aber man muss fairerweise sagen, auch Wahlkampagnen und all diese Dinge sind in einem Präsidium schon abgestimmt. Das ganze Präsidium ist mitverantwortlich auch für ein schlechtes Wahlergebnis. Nicht nur der Wahlkampfmanager. Das wäre sehr einseitig. Klar macht man das an denen fest, aber man kann ihm eher vorwerfen, dass er sich nicht rigoros durchgesetzt hat, dass Scholz einsieht, dass es eher das Gesicht ist der untergegangenen Ampel und damit man keine Wahl gewinnen kann. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, Pistorius hätte bestimmt einige Prozente mehr bekommen. Viel mehr weiß ich auch nicht, weil Sozialdemokratie eben dieses Image hat, was sie hat. Und weil Scholz im Kanzleramt dann zugeguckt hätte, das hätte Wähler auch irritiert in dieser Doppelung.
Aber ich bin tatsächlich auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich über diese Konstellation Esken-Klingbeil nach. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kann sein Vorgehen jetzt nicht nur für ihn persönlich, sondern auch aus einer Verantwortung heraus verstehen, weil die SPD ja eine starke Person brauchte, die dann nach diesem Wahlergebnis die Fäden in die Hand nimmt und die sie auch an vorderster Front in diesen Koalitionsverhandlungen führt, damit man nicht komplett von der Union zerrieben wird und trotzdem noch seine Standpunkte hat. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre die SPD ja auch in so ein Machtvakuum reingelaufen.
Ja, und wie gut er verhandelt hat, das haben wir heute wieder gesehen mit 7 Ministerposten. Das ist ja doch damit eine besondere Form der Kanzlerdemokratie mit diesen 2,5 Parteien, bei der eben der Kanzler die Mehrzahl der Minister praktisch zugelost bekommt und ein bisschen zugucken muss, wer da in seinem Kabinett ist. Aber wir haben ja die Schnittmenge, oder anders gesagt, das Kanzleramt ist das Drehkreuz einer Konstellation, die sich ja nicht nur aus Kanzlerprinzip, Ressort und Kabinettsprinzip, sondern auch, wie man in diesen Tagen sieht, Koalitions- und Parteiprinzip eine Rolle spielt. Alle 5 Prinzipien müssen da zusammenkommen. Und die Parteien, alle 3 gewinnen, wenn sie gut sind, wenn sie gut regieren. Und sie verlieren, wenn einer da aus der Rolle fällt, wenn man sich nicht verständigt. Das haben wir an der Ampel so nachdrücklich gesehen, dass die Win-Win-Situation für alle nur ist, wenn man auch wirklich Kabinettsprinzip folgt. Darauf hoffen wir ja alle, dass nicht wieder Guerilla-Governance entsteht, sondern Good Governance zumindest eine Chance hat, dass da einige noch ihre Rolle lernen müssen, ist völlig klar, aber das Potenzial ist da. Die Erwartungshaltung der Bürger ist ja messbar gering. Man traut der Regierung nicht viel Veränderung zu, also ist die Startposition optimal. Die können solide, leise, ruhig regieren und können ein Gesetz nach dem anderen machen und damit einen Effekt auslösen und praktisch unterhalb des Radars der Wahrnehmung. Und dann wird man nach einigen Wochen oder Monaten hoffentlich merken, dass es funktioniert und dass eine Wettbewerbsfähigkeit entsteht, dass eine Wirtschafts- und Migrationswende, die versprochen worden ist, in irgendeiner Weise schon erkennbar wird. Die Chancen sind viel besser als so eine projektprogrammatische Großidee, wie bei der Fortschrittskoalition, bei der man hohe Erwartungen weckt, die man dann nicht einlösen kann.
Finden Sie dann vor dem Hintergrund es auch passend, nicht nur Koalitionsvertrag trägt ja auch den Namen Verantwortung für Deutschland, also relativ bodenständig und großes Blim-Blim. Und wenn ich so die bisherigen Minister oder auch Merz wahrnehme, die ja auch sagen, jetzt erstmal anfangen zu arbeiten, das relativ ruhig sehen, fast ein bisschen demütig, vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber einfach mal ruhig an die Sache rangehen, auch nicht jetzt groß. Ist das dann das, was Sie damit meinen?
Es liegt an Ihnen, wie Sie das begleiten, wenn Sie da wieder alles aufhetzen.
Reden wir in 100 Tagen drüber, Herr Kort.
Ja. Sie halten ja nie 100 Tage die Füße still. Sie sind ja schon, Sie wollen ja nach einer Woche schon ein Ergebnis. Das ist ja das.
Nee, das will ich nur von Ihnen.
Ja, wöchentlich muss ich ja liefern, das ist schön. Aber ich kann mich in diesem unglamourösen anschließen. Im Kabinett gibt es ja jetzt praktisch nur Lebenspartner, die glamourös sind. Das Kabinett selbst sind vielleicht die eine oder andere Frau ist schon auch etwas Glamouröses, aber bei Herren vielleicht kann sich das noch entwickeln, aber das ist schon ein Kennzeichen, uninszeniert, leise, still, da irgendwie aufzutreten und deswegen auch dieser bewusst langweilige Titel da, Verantwortung, das ist ja doch Ladenhüter, was soll das, da brauchen wir gar keine Überschrift.
Was halten Sie eigentlich als Wahlforscher davon, das habe ich die Tage gelesen, ich glaube im Spiegel hat jemand kommentiert, wir hatten es ja auch schon immer mal mit den aktuellen Sonntagsumfragen, die eigentlich keinem helfen, der war der Meinung, man sollte die vielleicht in so einer Phase einfach mal aussetzen, weil sie irgendwie keinem helfen, außer wöchentlich zu sagen, die AfD hat ein neues Hoch. Was sagt der Wahlforscher dazu?
Nein, ich finde, man kann das ruhig machen, solange es eben qualitativ hochwertige Daten sind. Also die Seriosität ist für die soliden Daten aus meiner Sicht entscheidend und Demokratien gehen ja nie an zu viel, sondern immer an zu wenig Informationen zugrunde. Ich habe nichts gegen weitere Informationen, dass man da den Stand misst. Die Frage ist, was man daraus macht. Eine Demoskopie, Demokratie ist grausam, wenn man nur diesen Dingen folgt. Aber es kommt auch an, was wir eben aus diesen Daten, wenn sie seriös erhoben sind, machen. Und das ist also die Übersetzungsleistung ist das Interessante dabei.
Letzte Woche hatten wir den Podcast, der war quasi in Echtzeit mit der Bekanntgabe der CDU-Minister. Das haben wir ja dann durch ihren geistigen Pfiff und meine Vorlesekünste von den neuen Ministern relativ schnell umgesetzt bekommen. Jetzt heute die SPD-Minister, wenn Sie so in Gros nochmal auf das Kabinett gucken, wie würden Sie es beschreiben?
Es macht einfach neugierig. Die können viel erreichen, wenn sie zusammenarbeiten. Es ist Es sind Unabhängige außerhalb der Politik dazugekommen. Das ist eine gute Mischung. Die anderen haben Expertise durch die Fachausschüsse des Bundestages. Das ist oft unterhalb der Wahrnehmung des Radars, aber da sind sie tätig und bringen insofern auch Expertise mit. Es ist eine jüngere Formation, es ist eine auch weibliche Formation. Es sind jetzt mit der SPD auch stärker Ostdeutsche dazugekommen und es ist insgesamt eben keine Kabinettszusammensetzung, die diesem klassischen Proporzdenken folgt, sondern man möchte Ziele umsetzen und hat sich dazu Personen gesucht. Interessant ist ja, ob die Achse greift, Finanzen und Wirtschaft, ob das irgendwie zusammenspielt, ob Sicherheit und Außenpolitik zusammenspielt. Auch also die Frage immer Innen- und Justiz, das sind ja so die Widersacher, die man aus der Geschichte kennt, ob hier ein Ensemble erkennbar wird, was bewusst zusammenspielt, dass die beispielsweise die Migrationsdynamik über Kanzler, Fraktionsvorsitzenden und auch über Dobrindt, den Innenminister, funktioniert, sehr schlüssig. Davon gehe ich aus. Also diese Linien sind ganz klar erkennbar, auch in hoher Dynamik. Aber Innenminister und Justiz muss ich ja auch in irgendeiner Weise immer kombinieren. Also hier sind normale, unterschiedliche Interessen da, die auch ausgespielt werden müssen. Aber wie verständigt man sich? Und da finde ich auch in der souveränen Herangehensweise dieses gigantische Ressort Arbeit und Soziales auch, Bärbel Baas ist nicht nur bodenständig, nicht nur geerdet, sondern sie hatte ein überparteiliches Amt. Sie kann integrieren, hat eine hohe Achtung in den verschiedenen Parteien erworben. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, dass man da nicht nur irgendwie die rote Farbe zeigen will.
Innen- und Justiz besprechen sie quasi Alexander Dobrindt und die hier in Rheinland-Pfalz ja bestens bekannte Stefanie Hubikan, die ja bisher Bildungsministerin war, aber davor ja schon Staatssekretärin bei Heiko Maas und ja auch promovierte Juristin und Richterin. Also sie ist zumindest vom Fach.
Ja, die Rheinland-Pfälzer sind vom Fach oder waren in den entsprechenden Ausschüssen drin. Und es ist interessant, wie die rheinland-pfälzische CDU und die rheinland-pfälzische SPD jetzt über Bande praktisch im Bund zusammenspielen müssen, weil sie am Kabinettstisch sitzen. Das ist ja auch eine Formation, auch familienpolitisch ja interessant in der Schnieder-Family, ne? Die Konstellation dann hier mit der SPD auch zusammenzuarbeiten, mit der man in Rheinland-Pfalz ja so nicht zusammenarbeitet. Das wird wieder eine andere überraschende Episode geben, da bin ich ganz sicher.
Und Verena Huberts angesprochen als letzte im Bunde aus Rheinland-Pfalz mit 37 Jahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die jüngste oder eine der jüngsten. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, die jüngste Ministerin. Will ich mich jetzt nicht komplett drauf festlegen, aber auf jeden Fall der nächste Schritt, die wurde ja schon lange als Shootingstar gehandelt.
Ja, hätte auch von Merz berufen werden können. Das ist diese Affinität, Wirtschaftsflügel, wirtschaftsnah, ist ja eine junge, erfolgreiche Wirtschaftsfrau, sowas zu benennen. Also das hätte im März wahrscheinlich auch passieren können. Also bei allem Respekt vor vielleicht der großen sozialdemokratischen Herzens will ich nicht zu nahe treten, aber das würde auch passen. Das passt in die Konstellation ziemlich gut rein.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass morgen alles gut geht, haben wir ja ab morgen einen neuen Bundeskanzler mit Friedrich Merz. Der hat schon angekündigt in den ersten Tagen. Ich glaube, er will Frankreich und Polen zeitnah besuchen. Das ist ja ein klares Zeichen an unsere europäischen Partner, wahrscheinlich auch Richtung Außenpolitik, dass Deutschland wieder da ist, auch in der EU. Können Sie das nachvollziehen? Weil gerade Scholz und Macron, die sind ja nicht regelmäßig abends zusammen Bier trinken gegangen.
Das stimmt. Dass nicht nur, dass Merz eben sein Lebensziel politisch erreicht hat, macht ihn frei und unabhängig. Er ist einfach auch ein durch und durch europäischer Akteur. Nicht nur beruflich, sondern auch als Europaparlamentarier in der Politik groß geworden. Und deswegen ist die Auslandsreise an sich, Paris und Warschau, das haben andere Kanzler auch gemacht, manchmal in der umgekehrten Reihenfolge. Wahrscheinlich ist Brüssel auch sofort dann danach nichts Ungewöhnliches, aber das bleibt eben bei ihm nicht bei der Symbolik, da bin ich ganz sicher. Das ist auch die Erwartungshaltung. Wenn überhaupt jemand eine Erwartungshaltung hat gegenüber dieser Regierung, dann ist es das Europäische, was viel sichtbarer sein sollte. Nicht nur vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Herausforderungen, sondern bei allen Problemen, die anliegen. Das wäre so naheliegend, sich dieses großen Charmes Europas bewusst zu machen. Wir sind viel größer, viel mehr Einwohner als die Amerikaner, fast doppelt so groß wie die Russen. Also wir haben alle denkbaren Ressourcen. Also warum wird diese Machtkarte nicht viel stärker ausgespielt? Und auch dieses Lebensmodell, was das Europäische so lebensfähig und so großartig macht und was es unterscheidet in der Qualität von Sicherheit und Freiheit von anderen. Und das, diese Karte zu spielen, das wäre Zuversicht pur. Und das kann man eben, wenn man europäisch agiert. Ich bin mal gespannt, morgen hat er 12 Stimmen Vorsprung. Alle Kanzler wurden bisher im ersten Wahlgang gewählt. Das wäre ihm ehrlich gesagt auch zu wünschen, unabhängig, ob man jetzt ihn gewählt hat oder nicht. Aber jetzt ist so eine Vorbereitungszeit, so viel ausgearbeitet, so eine Mehrheit, das wäre ein Fehlstart, was man keinem wünscht. Ich gehe eher davon aus, dass auch andere Parteien, die jetzt am Status quo orientiert sind, 4 Jahre jetzt mal durchzuhalten, das Mandat haben, da auch noch eine Stimme ihm geben und sagen, so, jetzt legt einfach mal los. Der Fall ist aus meiner Sicht eher wahrscheinlich, als dass ihm aus Polen, dass es noch nichts geworden sind. Ja, und ich meine, heute Abend ist ja nochmal die große Abschiedsszenario, da bin ich auch dabei beim Zapfenstreich. Der große Zapfenstreich, das gibt es ja bestimmt auch für Chefredakteure, oder?
Sitzen Sie, Herr Korte, mit der Harfe im, im Musikchor und spielen Respekt?
Ich bin diesmal nicht mit Bettina Schausten wie bei der Merkel beim großen Zapfenstreich kommentieren, da bin ich mit einfach Gast bei dieser großen Verabschiedung, weil ich nehme an, auch die Medien, die werden übertragen das, aber die Kommentierkontexte sind natürlich andere, ob einer 3,5 Jahre regiert oder 16 Jahre, da hat man natürlich ein anderes Zeitlimit, auch für Sendungen. Aber ich stelle mir einfach vor, dass auch Chefredakteure doch grundsätzlich mit großen Zapfenstreichen verabschiedet werden. Ich meine, sie sind ja noch 100 Jahre davon entfernt, aber ja,
das wollte ich
da können sie schon mal 3 Lieder sich überlegen, die sie haben möchten bei ihrer Verabschiedung.
Also zum einen hoffe ich natürlich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe bis zum großen Zapfenstreich, dass ich noch ein paar Lieder mir überlegen kann, die vielleicht auch noch gar nicht rausgekommen sind, aber wir sind ja zu Hause große Pur-Fans. Vielleicht müsste dann mindestens ein Lied davon pur sein, weil unsere Tochter Lena ja auch aus Gründen,
ja, dass Lena.
Lena heißt, ja.
Großartig, ja, das ist klar, die Lieder.
Hat auch im Kreissaal das erste Lied, was sie gehört hat, war ein Pur-Lied.
Wie schön. Ja, wir waren auch mit unseren Kindern noch auf Pur-Konzerten.
Ja.
Ja, ja.
Das hat auch was, finde ich, generationenübergreifendes. Also wenn ich mir da das Publikum angucke und so weiter, wer da auch alles textsicher mitsingen kann, das geht über viele Jahrzehnte hinweg.
Aber bei diesem Remix, wenn da so mehrere Pulli hintereinander kommen, hören die sich alle gleich an. Das ist echt eine Verunglimpfung.
Das liegt aber vielleicht an ihrem Titel, wenn sie den hören, dass ich das...
Nein, aber die Lieder hatten ja unterschiedliche Qualitäten und dann klingen die alle so gleich. Das, finde ich, wird der Sache nicht gerecht. Das hängt nicht am Alkohol.
Wenn Sie nachts um 3 auf der Tanzfläche einen Pur-Party-Hit-Mix hören, hört das sich aus anderen Gründen alles gleich.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber den großen Zapfenstreich, das stelle ich mir schon mal vor, was Sie sich da wünschen. Kann ich heute Abend mal drüber nachdenken. Also ein Pur-Lied steht schon mal fest.
Ja, über den Rest müsste ich auch noch weiter nachdenken, aber ich habe da wirklich noch ein paar Jahre Zeit. Wo wir eigentlich auch hätten drüber reden müssen, aber das machen wir in den kommenden Wochen, ist natürlich über das Thema AfD. Das wollte ich nur unseren Hörerinnen mitgeben, auch ein Riesenthema, sehr diskutierend und kontrovers. Würde ich jetzt heute nicht nochmal aufmachen, das Fass. Ansonsten wünsche ich Ihnen mit Blick auf unsere Zeitakkorde heute Abend sehr viel Spaß beim Zapfenstreich.
Ja, und morgen bin ich ganz Tag beim Reichstag dabei, ne, im Reichstag dabei.
Mittendrin.
Für Phoenix, immer wenn Zeitgeschichte passiert, bin ich mittendrin.
Sie sind
viele Stunden dabei und das, wenn also Geschichte live passiert, versuche ich dabei zu sein. Und das ist sehr schön, dass ich das machen kann, ist toll in meinem Beruf.
Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß, noch gute Zeit in Berlin und wir hören uns nächste Woche wieder am Montag zur neuen Folge unseres VRM-Podcasts Kort und Drink. Hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, auch die Premiere, dass wir uns mal gesehen haben.
Ja, ja. Das ist ja natürlich angsteinflößend, ein bisschen ehrerbietend, ja.
Ich bin auch angespannter gewesen als sonst.
Ja, ja, merkst du.
Sie wirken auch optisch ein bisschen angsteinflößend. Das kommt immer so im Fernsehen nicht so rüber. Ja, also bevor das hier noch weiter ausartet, Herr Kort, ich bedanke mich für den Podcast. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute zwischen den ganzen Fernsehauftritten. Und wir hören uns wieder nächste Woche.
Genau.
Und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch eine schöne Woche. Nochmal der Hinweis, Sie können den Podcast auf dem klassischen Wege überall hören, aber auch mit der Premiere heute auch sehen. Vielen Dank, viel Spaß dabei. Bis dahin, tschüss.